Passionate People for Meaningful Connections. Willkommen bei Fellowcast.
Herzlich willkommen bei The Queen's Stash, dem Podcast für digitales Wissensmanagement und unseren Herausforderungen und Geschichten dazu.
Wir sind wieder da. Hallo. Und wir haben heute einen Gast. Wir stellen uns alle nochmal vor. Wir sind hier mit The Queen.
Saskia.
Wer ist noch hier? Jemand vom Projektmanagement.
Britta.
Und mein Name ist Silke aus dem Marketing. Ihr kennt uns ja schon so ein bisschen. Ja, Saskia, wir fangen mal an. Smart Stash war jetzt auf großer Tour. HMI, Best Practice Days, bald Wissensmanagement-Tage, im Herbst, glaube ich.
Ja.
Wie kommt das? Warum gehst du on Tour? Ist es so cool?
Ich werde dazu gezwungen. Nein. Warum? Ja, das ist mega cool, einfach weil es an der Zeit ist, Geschichten über Smart Stash und unsere Interpretation von Wissensmanagement und Wissensmanagement-Kultur am Zahn der Zeit einfach unter die Leute zu bringen. Und es ist tatsächlich so, dass wir es die letzten 2 Jahre kaum machen konnten. Also digital habe ich natürlich schon sehr viel darüber gesprochen, aber auf Veranstaltungen zu fahren, vor Leuten zu sprechen, auf einer Bühne zu stehen gegebenenfalls oder mit Menschen einfach auf einer Messe ins Gespräch dazu zu kommen und da die unterschiedlichsten Themen auch zu beleuchten, das ist schon mal was, das macht mega viel Spaß und das konnten wir jetzt auch echt lange nicht machen. Deswegen holen wir quasi dieses Jahr alles nach und sind auf unterschiedlichsten Veranstaltungen. Und ja, wenn Sie auf einer der Veranstaltungen in der Zukunft sind, zum Beispiel die Wissensmanagement-Tage in Stuttgart, würde ich mich auch freuen, wenn man mal vorbeikommt und sich Smart Stash so zeigen lässt oder auch sonst irgendwas zu SharePoint und überhaupt Wissen managen digital mit Microsoft 365. Richtig spannende Themen, hat auch viele Facetten. Heute haben wir auch wieder viele Themen, um das zu beleuchten. Aber ja, auf der HMI, das war ja eine Nummer. Silke, schilder mal deine Eindrücke.
Ja, also generell haben sich, würde ich sagen, alle mal wieder tierisch gefreut, überhaupt live vor Ort zu sein. Und dieser Spirit, der so rübergekommen ist, war schon grandios. Ja, und wir hatten auf unserem riesen Fellowmind-Messestand gegenüber von Microsoft auch eine eigene Smart Stash-Ecke, die Smart Stash Corner. Und da hat Saskia perfekt präsentiert, würde ich sagen. Und wir hatten auch einen kleinen Film, der wird demnächst auch über Social Media laufen.
Genau, wir haben kurz vorhin einen Werbespot gedreht. Und der lief dann auf dieser Wand, quasi 4 Tage Messe, einen Tag war ich persönlich da. Und an den anderen 3 Tagen haben immer alle Kollegen gesagt, so, ja, Saskia, du bist die ganze Zeit bei uns. Du bist immer auf dem Fernseher. Irgendwie war das lustig. Darüber konnte man auch so ins Gespräch kommen mit Leuten, die davor standen und sich das angeschaut haben. Da bin ich immer so ins Bild gesprungen und habe gesagt, hey, ich bin in einem Video.
Vor allem hat sie Ordner durch die Gegend geschmissen.
Ja, Ordner durch die Gegend geschmissen. Nein, die Sachen wurden rausgeschnitten. Da habe ich nur ganz, ganz normale Ordner weg. Alltagsmittag und so Wissensmanagement. Ja, auf jeden Fall, wie sagt man so schön, stay tuned. Wir werden das auch noch über Social Media verbreiten. Dann kann man mich ja als super krassen Filmstar sehen. Das ist schon fast peinlich, aber auch lustig. An der Stelle. Genau. Und dann waren wir auf den Best Practice Days. Da habe ich einen Vortrag gehalten, tatsächlich 45 Minuten, die ich natürlich gerissen habe. Also ich hätte wieder eine Stunde, anderthalb eigentlich sprechen können. Ich habe das durch Sprachspeed rausgeholt. Ist auch nicht immer gut, habe ich dann nachher gehört, aber trotzdem hat es die Leute wach gemacht, weil es so der letzte Vortrag am Tag war, nachmittags. Und dann habe ich nochmal so richtig so, und jetzt aber, ne? War auf jeden Fall sehr, hat sehr viel Spaß gemacht. Silke, du warst ja auch dabei. Wie hast du das empfunden? Ich habe das Gefühl, ich war wahnsinnig. Aber ich weiß nicht, wie es rüberkam.
Nein, es kam auch ganz seriös rüber. Leidenschaftlich, aber auch seriös. Also ich würde sagen, passte.
Und hat mir meine Seriosität doch noch nicht ganz genommen. Auch wenn ich fast nur noch in Jogginghose arbeite oder ohne Hose, also im Rock. An der Stelle. Ja, auf jeden Fall lustig und macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
Und schön ist halt auch zu sehen, finde ich, bei diesen Live-Veranstaltungen. Also ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, ich habe Fotos und Film gemacht, mich so ein bisschen umzuschauen. Und man sieht die Mimik von den Leuten, man sieht, wie sie folgen und so. Na, das ist natürlich auch wesentlich interessanter jetzt als nach diesem ganzen Digitalmarathon, sage ich mal.
Ja, ja, ist auch. Also ich gucke mal ganz gerne in die Zuschauer so rein, ja. Und dann gucke ich immer, ob Leute nicken. Und wenn Leute nicken, denke ich immer, so, verstanden, okay, weiter. Ich lege immer alles so ein bisschen drauf aus, dass Leute angeregt sind zu nicken, wenn sie mir zuhören. So stille Zustimmung. Wenn das dann ausbleibt, dann denke ich immer so, was mache ich gerade falsch? Aber dazu auch noch mehr. Im nächsten Podcast werden wir sicherlich Veranstaltungen, die kurz vor stattfinden sind, auch nochmal anteasern. Aber wir haben heute ja einen Gast dabei. Habe gerade eben nur ganz kurz gehört, das ist die Britta. Die Britta ist neu bei mir in meinem Fachteam gelandet auch und eine richtig coole Bereicherung. Aber warum, das soll sie uns mal selber erzählen. Herzlich willkommen im Podcast, Britta.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass du in Paderborn bist, weil du bist ja gar nicht von hier.
Nee, das stimmt. Ich freue mich auch, hier zu sein. Wahrscheinlich hört man auch so ein bisschen an meiner, an meinem Dialekt, dass ich eher aus dem Norden von Deutschland komme. Ich bin ein Küstenkind, habe einen Homeoffice-Standort in Oldenburg, bin mein eigener Standort. Das ist auch eine ganz interessante Erfahrung. Und heute ist Premiere hier im Office in Paderborn und ich freue mich auch, hier zu sein und euch alle mal live und in Farbe und zum Anfassen zu sehen.
Sehr schön.
Nicht nur digital.
Ja. Britta, was ist dein Hobby?
Ich koche sehr gerne. Ich fahre sehr gerne nach Frankreich in Urlaub. Vor allen Dingen würde ich mich dort gerne mal in einem Supermarkt einschließen lassen. Das ist einfach immer wieder schön, die Vielfalt dort zu erleben. Und ich mache auch ein bisschen Musik. Und ja, das sind halt so Sachen, die mich wirklich...
Was für Musik machst du?
Ich spiele Klarinette.
Ah, schön.
Also ich versuch's.
Ja, gut. Muss sein, Klarinette ist nicht einfach, ne?
Ja, macht Spaß.
Ja, sehr schön.
Ich habe mal eine Weile Piccolo-Flöte gespielt, aber in so einer Marschmusikkapelle, ein Spielmannszug vom Paderborner Schützenverein, unsere Heidekompanie. Bisschen Werbung, nächste Woche Schützenfest in Paderborn. Also wer jetzt noch nichts vorhat, Schützenfest in Paderborn ist immer ein Besuch wert. Ist kein typisches Dorfschützenfest, sondern so ein Stadtschützenfest ist nochmal was ganz anderes. Gibt's was zu erleben. Schön traditionell, aber du machst das nur so oder auch im Orchester oder ähnliches.
Nee, so das werde ich wohl nicht mehr schaffen. Würde ich eigentlich gerne machen, aber ich habe erst später damit angefangen. Und ich habe regelmäßig Unterricht und meine Lehrerin macht dann auch mit uns Erwachsenen zusammen kleine Konzerte so. Also da kommt immer so ein bisschen was mit. Und bei den Konzerten, die sie mit ihren jungen Schülern macht, da helfe ich dann manchmal aus. Also insofern bin ich damit ganz gut zufrieden.
Ah, cool.
Britta, Orchestrieren von Informationen ist auch so deine Leidenschaft, habe ich gehört. Wie läuft das denn im Intranet?
Das ist eine gute Frage. Was braucht man eigentlich oder was ist so wichtig inzwischen für ein Intranet? Ich habe schon lange, lange Jahre verschiedene Formen von Intranets begleitet, aufgebaut, eingeführt, Content-Management-System, Wiki-Plattform. Jetzt bin ich bei Shepherd Online gelandet und kenne da also schon wirklich viele verschiedene Facetten. Und Intranets kriegen eine immer größere Bedeutung in Unternehmen, weil sie einfach das Arbeitstor sind, um in den ins tägliche Doing einzusteigen. Und je übersichtlicher und strukturierter das ist und je besser die Einstiegsmöglichkeiten alle verschiedenen Anforderungen der Mitarbeiter berücksichtigen, umso akzeptierter ist natürlich auch ein Intranet. Ein Intranet ist nicht nur in meinen Augen die Bereitstellung von irgendwelchen News oder kleinen Beiträgen. Es ist wirklich das Portal, hier fange ich morgens an und hier fühle ich mich wohl vor allen Dingen. Das muss das eigentlich liefern.
Also auch den emotionalen Aspekt.
Auch sehr den emotionalen Aspekt und es muss Teile haben, die individualisierbar sind, weil in Unternehmen, die ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche existieren und deswegen gehen die Menschen, die in den verschiedenen Bereichen arbeiten, auch ganz unterschiedlich an ihren Arbeitsalltag ran. Und das ist eigentlich die Kunst, das irgendwie zu vereinen oder zumindest einen attraktiven Einstieg zu bieten.
Und du glaubst nicht, dass Teams das ablöst? Also wenn du sagst, okay, ein Intranet ist auf jeden Fall zum Sortieren von Informationen, da kommen wir gleich auch noch zum Wissensmanagement. Aber was kann das Intranet denn noch mehr, was jetzt zum Beispiel Teams nicht bietet in der Kommunikation?
Also Teams ist in meinen Augen wunderbar, um die Zusammenarbeit zu gestalten, um leicht und schnell Dinge abzusprechen. In Teams kann man ja auch ein Intranet als Start mit einbinden. Also das eine ist, wie arbeite ich zusammen an bestimmten Themen? Und das andere ist, wie bereite ich denn Informationen auf, die jeder oder die in verschiedenen Abteilungen benötigt wird, um einfach den Arbeitsalltag und seine Arbeit erledigen zu können. Das muss zusammenspielen. Und da ist Teams natürlich eine wunderbare Schnittstelle oder sagen wir mal ein
auch ein Tor.
Ein Tor, genau.
Teams ist auch ein Tor.
Auch ein Tor, richtig, eigentlich genau richtig, ja. Ein Tor, um das zu verbinden und um da eben einfach einen guten Einstieg in den Arbeitstag zu kriegen.
Also wir haben ja immer gesagt, Teams ist auch nur ein Browser. Teams selbst ist keine Plattform mit eigenen Inhalten, sondern Teams ist ein Browser, was auf eine innovative Art und Weise Funktionalitäten und Inhalte zusammenbringt für verschiedene Arbeitsweisen. Und wenn man sich das jetzt technologisch mal bedenkt, und das mache ich auch gerne in Workshops, um Kunden da ein anderes Bild zu vermitteln und ein größeres Verständnis zu vermitteln, sage ich immer so, okay, hier habt ihr Teams, das ist euer Fenster und alles, was ihr da drin seht, liegt eigentlich woanders. Also Chats und E-Mails und Termine, da liegen Dinge in Outlook und Exchange, da liegen sehr viele Dinge in SharePoint Online, deswegen ist SharePoint Online auch immer so ein Thema, weil SharePoint Online heißt nicht automatisch Intranet, sondern es ist auch einfach eine Datenablage von Teams gleichzeitig. Und dann liegen Sachen gegebenenfalls noch in anderen Tools, die in Teams nur eingebunden werden, zum Beispiel Aufgaben in Planner. Und für den normalen Benutzer ist das teilweise eben auch schwierig zu verstehen und bringt ihn durcheinander. Und ich habe festgestellt, man muss für die verschiedenen Zielgruppen eine eigene Sprache finden. Weil nicht jeder dasselbe technische Verständnis dafür aufbauen kann und auch will. Aber manche brauchen es doch, weil sie sonst komplett durcheinander kommen, weil sie zum Beispiel Dinge administrativ machen oder Key-User sind, Power-User sind, Owner sind und dann natürlich die Zusammenhänge besser verstehen müssen als jemand, dem man einfach nur sagt, ja, das findest du in Teams, klickst du auf Dokumente und ob das in SharePoint liegt oder nicht, ist für den irrelevant, für seine Arbeit. Aber da, also ich erlebe, dass ich beides beibringen muss, also den Leuten das in nicht komplex und den Leuten das in etwas tiefer komplex, damit sie das weiterverarbeiten können für sich. Hast du da auch Erfahrungen gesammelt? Wir haben uns ja über ein Projekt tatsächlich kennengelernt.
Ja, genau.
Ganz witzig. Wir machen ja jetzt zusammen Publishing und wir haben auch in dem Projekt den Publishing-Part zusammen gemacht, genannt Company Stuff, also alles, was Intranet und Wissensmanagement tatsächlich ist. Und wir hatten aber auch ein Teams-Projekt parallel laufen, beziehungsweise haben auch Teams benutzt. Was sind so deine Erfahrungen so bei Leuten, die mit Teams vorher kaum Berührpunkte hatten? Hast du da so ein bisschen was aufgeschnappt in deinem Kollegium oder ähnliches? Man sieht jetzt mal so, man hört jetzt mal so die andere Seite, ist halt auch mal ganz witzig.
Ja, also bevor ich zu euch gekommen bin, habe ich halt bei einer Bank M365 Einführungsprojekt geleitet und dann nachher im Endeffekt den Schwerpunkt Publishing, Einführung Publishing auf SharePoint Online mit SmartStash zu leiten als Einführungsprojekt und natürlich haben wir versucht von Anfang an möglichst viel auch die Zusammenarbeit über Teams damals mit euch als Dienstleister, aber auch hausintern, also bankintern zu starten, weil wir gesagt haben, wir sind jetzt die Ersten im Projekt, wir haben eine Vorreiterrolle, wir müssen natürlich auch kennenlernen, wie das Ganze funktioniert. Und mir ging das am Anfang auch so, dass ich so ein bisschen verunsichert war, was ist jetzt in Teams und was ist jetzt SharePoint und dann kommt noch SmartStash dazu und hatte ein bisschen Mühe, mir das zu sortieren. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich die Microsoft-Welt in dem Ansatz verstanden habe. Und mein Verständnis ist so, im Grunde genommen ist SharePoint Online das Datenhaltungsmodell für ganz, ganz vieles. Es liegt nicht alles dort, aber das über, sagen wir mal, 80% oder so wahrscheinlich liegen dort. Und darauf kann man mit ganz vielen verschiedenen Werkzeugen arbeiten. Das stelle ich mir vor, wie wenn ich selber so einen Werkzeugkoffer habe, wo meine Bohrmaschine drin ist, wo ein Hammer drin ist, ein Schraubenzieher. Und genauso gibt es eben Werkzeuge von SharePoint, von Microsoft, die auf SharePoint dann aufsetzen und die mir einfach die Möglichkeit geben, verschiedene Dinge gut zu erledigen. Und bis ich das begriffen hatte, war ich auch so ein bisschen, fehlte mir so ein bisschen die Orientierung, aber danach wurde es für mich eigentlich klarer. Und was dann auch nochmal für mich noch eine wichtige Unterscheidung war, was ist denn der Unterschied zwischen Publishing und Collaboration? Das ist nochmal ein zweiter Aspekt, der einfach wichtig ist, der muss verstanden werden. Und wenn, das haben wir dann auch festgestellt bei uns in der Bank, wenn die Fachabteilung verstanden hatten, okay, das eine, das ist jetzt Collaboration, hier arbeite ich mit meinen Kollegen in meinem Fachbereich, in meiner Fachbereichsarbeitsumgebung zusammen. Und dann kann ich aber das, was ich an Arbeitsergebnissen habe, was ich ja den anderen Kollegen, für die ich was erarbeite, zur Verfügung stelle, die nicht in meinem Fachbereich sind, das ist dann Publishing. Ah, dann veröffentliche ich das eben.
Ja.
Und dann habe ich natürlich noch das Instrument Teams, um auch vielleicht mit einem fachfremden Kollegen einmal mich kurz abzustimmen und sagen, hier, guck da mal drauf, wie findest du das? Ist das so in Ordnung für dich? Und das geht schlank und schnell, weil auch wir haben natürlich alle irgendwie dezentral im Homeoffice während der Pandemie gesessen. Man konnte nicht mal schnell über den Flur ins andere Büro rennen. Irgendwie musste man es anders machen. Und da sind wir natürlich dann über Teams sehr unabhängig geworden und sehr frei und schnell geworden. Mhm. Das ist prima.
Schöner Erfahrungsbericht. Jetzt hast du ja auch von Anfang an damals noch auf der anderen Seite quasi, der Gast von der anderen Seite, ich finde es ganz cool, ja aus Smartsich kennengelernt und so ein bisschen auch die Einführung mitbegleitet. Und jetzt bei uns bist du eine Person mitunter, die auch dann wiederum Einführungen bei anderen Kunden mitbegleitet. Und was ist so deine Lieblingsfunktion zum Beispiel?
Lieblingsfunktion bei Smartstash?
Ja.
Smartstash ist einfach ein cooles Ding, muss ich sagen. Also das hat mich von Anfang an begeistert, als ich das kennengelernt habe, weil vorher hatten wir bei der Bank ein Content-Management-System, sehr Layout-getrieben, relativ komplex doch in der Bearbeitung, sowohl für die Redakteure als auch in der Funktionen als Intranet-Manager, also Hüten der Strukturen, technische Begleitung im Zusammenspiel mit der IT-Abteilung. Es war ein wirklich komplexes System, vor allen Dingen, weil wir, das war so eine Besonderheit, wir haben auf der gleichen Plattform nicht nur das Intranet, sondern auch noch den Internetauftritt gepflegt und die Projekte waren in Mandantenform miteinander sehr eng verknüpft. Das war eine große technische Herausforderung, aber auch eine fachliche Herausforderung. Und dann gab es dazu noch parallel die Wikiconfluence-Plattform, die ja ein sehr schnelles und einfaches und leichtes Arbeiten ermöglicht. Aber es ist dann schwierig, wenn viel in der Wiki-Plattform gemacht wird, da eine sinnvolle Wissensstruktur, die Verständnis beim Leser erzeugt und von dem auch leicht nachvollzogen werden kann, das sicherzustellen. Und da sind wir sehr an unsere Grenzen gestoßen und dann kam eben das M365-Einführungsprojekt und das ist eigentlich das Beste, was Smartstash macht, dass man Wissen zentral strukturiert in einem Bereich ablegen kann und dass jeder Leser für sich selber dann auch noch über der hat ein eigenes Dashboard, MyStash nennt sich das, seine Informationen, die er für den Alltag braucht, individuell auch zusammenschustern kann. Das ist im Grunde genommen dieser Vorteil, dass ich als Mitarbeiter mir die Informationen, die ich aus diesem gesamten Strauß am Angebot, die ich benötige, die kann ich mir auf meinem Dashboard zusammensuchen und ich kriege immer automatisch eine Information, sobald da was aktualisiert worden ist, verändert worden ist oder eine Neuerung gegeben hat. Also mir wird direkt zugespielt, das ist aktuell, du kannst damit arbeiten. Und wenn was Neues kommt, kriege ich auch noch die Info. Also besser geht's doch gar nicht. Und ich kann sogar noch Leseempfehlungen bekommen, wenn ein ähnliches Thema bearbeitet wurde, dass mir gesagt wird, hier, schau da nochmal nach. Das könnte auch wichtig für dein Arbeitsfeld sein. Das sind eigentlich so die Highlights.
Hm. Genau. Was tatsächlich mich zu dem Thema bringt, weil wir ja auch viel jetzt in letzter Zeit Trainingsmaßnahmen und Qualifikationen und auch überhaupt Einführungsprozesse etablieren für Smartstash, das Tool, aber auch für die naja, für die Organisation von Wissensmanagement drumherum und auch jetzt bei einigen Projekten, die gerade bei mir laufen, wird auch so nach einer Weile klar, wenn man angefangen hat, die Informationsarchitektur zu designen, da fangen wir immer mit an, so was für, was ist eigentlich Wissen, welche Art von Wissen wollen wir in dieser Business-Plattform unterbringen, wie so müssen wir die denn strukturieren, damit es Sinn macht, dann landet man irgendwann an dem Punkt, okay, wer entscheidet jetzt oder wer ist sozusagen Sponsor von so einem Wissensmanagement-Projekt oder einer Wissensmanagement-Kultur, die nach der technischen Einführung gelebt werden soll. Wer entscheidet oder gibt den Leuten einfach die Aufgabe, dort auch was reinzuschreiben?
Und wie ist das auch bei einer Bank so mit diesen ganzen Security- und Compliance-Regelungen? Also als Beispiel jetzt, das muss man ja auch irgendwie mitdenken.
Also bei der Bank war das mal früher so, dass ich ja die Rolle des Intranet-Managers inne hatte. Und das ist eigentlich so ein Dreh- und Angelpunkt. Ich war da wirklich für die ganzen Fachbereiche, die auch geschrieben oder veröffentlicht haben, Ansprechpartner und Mädchen für alles. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Rolle gewesen, weil ich denen wirklich weiterhelfen konnte. Die erstellen laufend Informationen und man kann oder ja, man kann einfach nicht erwarten, dass jeder, der Informationen erstellt, sich auch vorher darüber klar wird, was für eine Information habe ich hier eigentlich, die ich erstelle. Ist es einfach nur eine News oder ist es tatsächlich eine wichtige Arbeitsinformation? Und deswegen vermischen sich häufig die Charaktere von Informationen so ein bisschen untereinander. Und ich habe immer versucht, den Kollegen auch beizubringen, du musst dich einmal entscheiden, was willst du eigentlich hier schreiben und veröffentlichen. Die News ist im Endeffekt nur das, um darauf hinzuweisen. Aber was ist denn der Inhalt oder der Charakter deiner Information, die du gerade erarbeitest?
Hat die eine Halbwertszeit zum Beispiel oder ist die dauerhaft gültig?
Genau.
Für wen ist die eigentlich relevant?
Das Regulatorische, das war eigentlich für die Kollegen sehr einfach, weil eine Bank sehr stark regulatorisch getrieben ist. Da gibt es sehr strenge Vorgaben und die Regulatorik äußert sich darin, dass man dort dann eine Richtlinie geschrieben hat. Das ist im Grunde genommen so wie der Gesetzestext, den man sonst so im Alltag kennt. Gesetzestext, eine Vorgabe für bestimmte Dinge. Aber auch da war es so, dass teilweise in den Richtlinien ganz viele Informationen dann drin enthalten waren, die da eigentlich gar nicht hingehörten. Die Richtlinien sind dann teilweise 20, 50, 60 Seiten lang geworden.
Was für Arten von Informationen sind das so? Sachen, die eigentlich Wikiwissen wären oder?
Die man als Wikiwissen machen könnte oder die man einfach als Ergänzung zu dieser Richtlinie machen kann. Okay, also wenn man sagt, ich habe eine Richtlinie, das ist einfach nur die Pflicht, die da drin steht und dann sagt, da gibt es Hintergrundinformationen und Auslegungsmöglichkeiten. Dann diese Hintergrundinformation, das ist keine Richtlinie, das ist Wissen. Mhm. Auslegungsmöglichkeiten, das ist wie Best Practice. Das sind Tipps und das ist auch nicht eine Richtlinie. In eine Richtlinie gehört für mein Verständnis rein eigentlich nur Gesetzestext, so hast du es zu machen. Und das ist einfach, wenn du es nicht so machst, kriegst du einen auf den Dassel.
Und das ist aber auch das, wo dann neue Mitarbeiter darauf verwiesen werden. Wenn die halt für gewisse Jobs, müssen sie halt bestimmte Richtlinien befolgen. Und richtig, wenn die dann immer 50 Seiten lang sind, dann lesen die ja erstmal drei Lexika und haben dann die Hälfte wieder vergessen, bis sie überhaupt anfangen können zu arbeiten, weil da zu viel drinsteht.
Genau.
Aber dieses Verständnis, was du jetzt gerade selbst äußerst, dass in der Richtlinie Sachen stehen, die eigentlich unterschiedliche Inhaltsarten sind, die man eigentlich aufteilen müsste, um ein besseres User-Empfinden zu generieren. Das ist doch was, das ist deine Erfahrung, oder?
Ja, ja.
Das hat man ja nicht von jetzt auf gleich.
Ja. Also bei uns wurde früher immer gesagt in der Bank, wenn du willst, dass etwas nicht gelesen wird, dann pack es in die Richtlinie.
Ja, das ist ein guter Leiter.
Und so soll es ja eigentlich nicht sein. Also
es ist bei euch nicht so gewesen, dass ihr auch Zertifizierungsprozesse habt und eigentlich diese Richtlinien auch gelesen werden müssen? Oder ihr das irgendwie nachhalten müsst, dass ihr sowas bereitstellt oder wie
war ja, das? Da gibt es natürlich dann auch von der Aufsichtsprüfung, die dann durchgeführt werden. Und das Ganze wurde damit eigentlich nachgewiesen, dass die Richtlinienaktualisierung oder die Richtlinieninformation generell per E-Mail zugestellt wurde.
Wow, wie nachhaltig.
Yep.
Yep. Per E-Mail zugestellt, das kann alles und nichts sein.
Ne? Das kann alles und nichts sein. Das ist natürlich so, klar, ich kann auch immer was als verbindlich zum Lesen anbieten. Dann klickt jemand da drauf, ob der User es dann wirklich gelesen hat oder nicht. Das ist dann natürlich nochmal eine andere Frage, aber wenn man Informationen gut aufbereitet und das klar strukturiert und den Leser mit seinem Lesefluss oder sein Auge da durchführt, dann hat man auch eine viel höhere Akzeptanz.
Ja.
Dann werden die Leute das auch machen. Und wenn die nicht immer overloaded werden mit einem, wie haben Quallentext
oder so
gesagt. Ja, oder einfach mit Quallenfett da zugeballert werden, um es mal ganz schnöde zu formulieren, dann kriegt man nie eine Akzeptanz. Also denke im Kopf deines Lesers ist eigentlich, muss für jeden Redakteur der Wahlspruch sein.
Das ist wichtig, ja. Und das ist auch tatsächlich so ein ganz großer Aspekt, den ich in meinem letzten Vortrag auch hatte, der lustigerweise ja auch Wissen für alle, nicht nur für die Akten heißt. Also einfach nur Sachen aufschreiben, weil es ein Gesetz fordert und dann Auditor irgendwie prüfen lassen. Und im Endeffekt hat das, die Organisation nichts von den wertvollen Informationen gegebenenfalls davon, weil die Leute es halt eben gar nicht richtig lesen. Und das ist natürlich dann schwierig. Da hatten wir auch viel das Thema, ein Redakteur muss ein Content Creator sein. Das muss jemand sein, der wie auch im Internet, um Aufmerksamkeit zu erregen und Informationen an den Mann zu bringen, sich sehr viel Gedanken über seine Zielgruppe machen sollte. Und nicht nur, welche Zielgruppe überhaupt, das ist der erste Schritt. Welche Zielgruppe ist eigentlich meine Zielgruppe? Muss ich immer jeden Mitarbeiter mit allem belangen? Dann guckt er sich gar nichts mehr an? Oder ist es tatsächlich nur eine gewisse Jobrolle, für die die Information gerade relevant ist oder whatever? Das sind ja so Sachen, die man ja auch viel mit Smartstitch dann automatisieren kann oder eben auch steuert. Aber eben auch, wie bereite ich den Inhalt auf? Und da kamen halt eben dann auch hier und da viele Fragen, ne? weil das so ein wichtiges Thema ist, was total gerne vergessen wird. Also so Step 1, hey, lass uns Wissensmanagement in irgendeiner Form im Unternehmen etablieren. Wenn ihr schon mal dabei seid, dass ihr überhaupt Sachen aufschreibt und verstanden habt, dass ihr Dinge veröffentlichen müsst für andere Abteilungen, dann ist das schon mal super. Und dann geht aber die Arbeit erst los. Weil das zu pflegen, das schön zu machen, das verständlich zu machen, damit es auch ankommt und gerne gelesen wird, aber auch aktuell zu halten, das ist ja eigentlich die große Herausforderung, oder? Wie hast du das erlebt?
Wir haben damals, als wir das Content Management System eingeführt haben, haben wir auch dann für bestimmte Bereiche Templates, also Redaktionstemplates entwickelt. Ein Beispiel ist zum Beispiel sind Vertriebsinformationen. Also der Vertrieb hatte dann für einen bestimmten Zeitraum eine Vertriebsaktivität und da wurde dann, haben wir gesagt, so jetzt ist die Struktur, was ist das Ziel der Aktivität, welche Zielgruppe soll im Markt erreicht werden, wie werden die werblich angesprochen, was sind deine Aufgaben, welche Listen hast du zu bearbeiten, tak, tak, tak. So wurde das runtergebrochen. Und dann hat sich die Fachabteilung auch darauf geeinigt, dass jede Vertriebsaktivität immer nach dem gleichen System aufgebaut wird, also dieses Template eben auch nutzt. Und da kam dann auch die Rückmeldung aus dem Vertrieb, super, endlich mal klar und sauber durchstrukturiert. Und genau das muss man für alle anderen Sachen auch machen. Es ist egal, ob ich eine Richtlinie habe, also eine Arbeitsanweisung, ob ich eine Checkliste für verschiedenste Dinge habe, welches Thema ich auch habe. Alles muss man einmal durchdenken und sagen, was muss der Leser, der es dann umsetzen muss, der es ausführen soll, diese Aufgabe erledigen soll, was muss der wissen? Und dann baut man die Sachen so auf und dann hat man ein Raster. Und dieses Raster ist genauso wichtig, also die Einzelinformationen zu strukturieren, wie alle Gesamtinformationen zu strukturieren, womit ich wieder den Bogen schließe zu Smartstash, weil man dort die Informationen in verschiedenen sogenannten Stashes ordnen kann. Ich habe pro Stash eine Glossarübersicht kann im Stash selber nach bestimmten Informationen suchen, habe also nicht den großen Suchteich, sondern schon einen gezielten Suchteich und kann dann sauber differenzieren, handelt es sich um regulatorische Informationen, handelt es sich um zum Beispiel nur vertriebliche Informationen und trotzdem kriege ich den Gesamtüberblick, kann sogar noch thematisch einsteigen, kann aber auch über alphabetische Suche Prozesse einsteigen, also kann alles, was im Unternehmen existiert an Informationen, sauber strukturieren und leicht zugänglich machen.
Das war ja auch eine Frage von einem Zuhörer letztes Mal bei dem Vortrag, der dann auch sagte, ja, er hätte viele aus dem Techie-Bereich, die dann schreiben, aber die schreiben dann halt in Techie-Sprache und wie man Redaktion halt aufbereitet und für alle. Und wenn es nur für Techies ist, ist es erstmal okay, aber wenn ich das auch für alle irgendwie bereitstelle, muss ich mir halt was anderes überlegen oder brauche einen Redakteur. Oder er fragte dann, brauche ich dann einen Redakteur und wie stelle ich die Informationen bereit?
Ja. Das wäre auch sehr spannend. Kompetenz ist da halt genau, eben auch ja. An der Stelle was. Ne? Also wirklich ja, die Leute drin zu schulen, aus Anwendersicht zu denken und zu schreiben. Also wie schreibe ich eigentlich einen guten Wissensbeitrag? Genauso bei News. Ne? Wie schreibe ich eine gute News? Das sind ja alles Qualifikationen, die weit über das technische Medium hinausgehen, die ich erstmal haben muss. Auf die Idee kommen, die Sachen mit Vorlagen so zu strukturieren, dass man gewisse Arten von Informationen auch gleichartig abbildet, ist ja schon mal keine neue Idee, aber eine ziemlich geniale Idee. Und es ist halt ganz lustig, dass das so weit hinten ganz oft kommt. Es ist so die Kür. Ihr seid schon sehr regulatorisch, deswegen waren diese Sachen bei euch quasi leicht gewesen und wir mussten das nur übersetzen ins neue Tool und konnten direkt von den Features profitieren, die cooler waren und weniger manuelle Arbeit erfordern. Aber bei anderen Kunden fangen wir teilweise erst an, mit denen zu erarbeiten, was sind überhaupt deren Informationen. Die haben gar kein Bewusstsein dafür. Mhm. Und wenn die dann erstmal Bewusstsein dafür haben, okay, wir haben Richtlinien oder auch nicht, oder wir haben Guidelines oder wir wollen das unterschiedlich machen oder Best Practice Approaches oder wie auch immer wir das nennen wollen. Man muss ja auch das Wording etablieren, das hatten wir auch vorletzte Folge auch schon mal. Wording, was das bedeutet und emotional auch belegt sein kann. Man muss viel über seinen Inhalt, den man eigentlich hat, wissen, um eine sinnvolle Vorlage zu erarbeiten, um eine Struktur zu haben. Und was ich persönlich immer sehe, ist auch eine große Herausforderung, mit den Leuten überhaupt dahin zu kommen, dass denen selbst klar ist, was ist das eigentlich für Inhalt, den ich hier habe als Wissen oder welchen bräuchte ich vielleicht auch. Das geht ja so weit von, wir haben ja unterschiedlichste Unternehmen kennengelernt, das geht ja so weit von Unternehmen, die schon komplett absolut durch ISO-Zertifizierung getrieben, super strukturiert sind, die denken und sprechen in Prozessen, in Richtlinien, in Arbeitsanweisungen und so weiter. Und dann haben wir aber auch Unternehmen, die haben das gar nicht, die müssen sich nicht zertifizieren oder der Teil, der zertifiziert wird, ist ein Silo, ganz woanders. Das kennt nur ein Fachbereich und der Rest ist halt irgendwie around sozusagen. Und bei denen fängt man wirklich total weit hinten an. So, ey Leute, was ist denn der Unterschied zwischen Wissen und News? Was ist eigentlich Wissen? Was bedeutet es, Wissen aktuell zu halten und welche Arten von Wissen habt ihr denn im Unternehmen und wie wollt ihr die nennen oder wie nennt ihr die vielleicht schon? Müsst das Rad ja nicht neu erfinden. Und das ist das, was am allerlängsten dauert. Und darauf basiert ja die Stash und die Tag-Struktur von Smart Stash, dass man den Sachen Namen und Labels gibt. Ich sage immer, packt das in Kartons und beschriftet die. Und das dauert wirklich lange. Und ein großer Aha-Effekt ist dann immer, man fängt irgendwie an oder die Kunden kriegen dann Hausaufgaben und die fangen dann irgendwie an, irgendwelche Sachen zu sammeln. Und dann hat man Meetings zusammen und bespricht die Sachen und merkt dann erstmal, wie chaotisch im Kopf eigentlich jeder ist. Bis man dann irgendwie mit ein, zwei Schleifen dann da ankommt, dass man so langsam so ein Verständnis dafür wird. Und da reden wir ja noch gar nicht von Technik. Und das ist total faszinierend. Und ja, da hattet ihr Glück. Kennst du noch die Zeit, wo das vielleicht noch nicht so war? Oder kommt dir das irgendwie bekannt vor? Hattet ihr das?
Als ich angefangen habe, mich um das Intranet bei der Bank zu kümmern, da war das noch sehr stiefmütterlich behandelt. Und ich habe lange Jahre immer wieder dafür geworben, dass wir das besser angehen können. Und es war immer schon so. Lange Betriebszugehörigkeiten führen dazu, dass jeder weiß, wo kann ich denn fragen, wen muss ich anrufen? Ja. Und so kriegt man dann seine Informationen zusammen. Das heißt aber noch lange nicht, dass das ein guter Weg ist, weil jeder, der dann neu reinkommt oder auch mal komplett einen Arbeitsbereich wechselt, der fängt wieder von vorne an. Und das ist natürlich die Frage, ob man sich als Unternehmen das als Kulturansatz behalten will oder nicht. Oder ob man sagt, ich möchte eine transparente, offene und wissenstransparente Kultur haben. Und dann muss man sich einmal richtig diese Gedanken machen und überlegen, was mache ich denn da eigentlich, was tue ich da eigentlich und deswegen gehört es wohin. Das ist genauso wie wenn man ein Haus baut, dann kann man sich am Anfang vielleicht gar nicht vorstellen, wie nachher die einzelnen Räume aussehen. Und wenn man da so eine gegossene Bodenplatte sieht, dann denkt man erstmal, ui, das ist aber klein. Und wenn das Haus nachher fertig ist, dann denkt man, so klein war das doch gar nicht.
Das ist total irre, wie klein das aussieht, wenn man noch nicht die Wände und alles hat.
Genau. Oder wenn man im Rohbau ist, dann denkt man so, das soll jetzt irgendwie die Küche sein? Das sieht aber ein bisschen klein aus. Und nachher, wenn das alles schick und schön ist, dann denkt man, wow, ich habe echt eine tolle große Küche. Und genauso ist das mit den Informationen. Ich baue ein Informationshaus, ich habe verschiedene Räume und ich würde nie auf die Idee kommen, zu Hause einen Schneebesen in einen Zahnputzbecher im Badezimmer zu stellen.
Ja, Marie Kondo, die Sachen zusammentun, die auch zusammengehören und am besten in die Nähe von da, wo man sie braucht.
Genau.
Habe ich ja gemacht, habe ich ja auch mal erzählt, habe ich ja Anfang des Jahres gemacht und ich hatte in 5 von 5 Räumen meiner Wohnung Deko verstreut, untergebracht. Immer da, wo noch eine Lücke war. Weil ich bin so ein Deko-Freak, ich kaufe immer so viel. Und wir haben das wirklich radikal ausgemistet und ich wusste auch nicht, wie viel ich habe. Als ich aus allen Ecken und aus allen Räumen die Sachen zusammengetragen und in der Küche gestapelt habe, sagt meine Frau so, Alter, bist du verrückt? Ich so, das ist unser Fundus. Den haben wir jetzt auf ein Viertel reduziert, ganz viel gespendet oder verschenkt. Aber ja, dadurch, dass nicht alles an einem Platz war, habe ich immer wieder Sachen neu gekauft, Sachen nicht gewusst, dass sie da sind, ewig gesucht, wenn ich was haben wollte. Ich hatte so eine Eule, so eine Weihnachtsdeko-Eule im Winter, die fand ich total cool. Und die habe ich irgendwann mal weggeräumt, wo ich sie wiederfinde. Und da habe ich die 3 Jahre nicht wiedergefunden. Erst als wir das gemacht haben. Also ganz schräg. Und das ist mit Informationen so. Also das wird total krass unterschätzt, dass man Dinge, die zusammengehören, und zwar thematisch, nicht zusammengehören im Sinne von, naja, das kommt von der IT und das kommt von HR, sondern das ist für neue Mitarbeiter relevant, das hat mit dem Prozess X zu tun, das musst du wissen, wenn du eine Art Projekt in dieser Form machen willst, etc., dass das auch zusammen ist und man sich nicht für einen Arbeitsschritt, den man ausführen soll, von 6 Stellen erst die Informationen holen muss, um das zu machen. Das ist halt, ja, das historisch gewachsen und da fällt mir viel mehr, als du es eben erzählt hast, so ein Zitat ein, was einfach immer wieder unfassbar Bestand hat. Ich weiß nicht, von wem es ist. Vielleicht hat der, wo ich es auf irgendeinem Video aufgeschnappt habe, das auch schon wieder zitiert und so. Aber wird man bestimmt schon mal gehört haben. Der größte Feind von Innovation ist, das haben wir schon immer so gemacht. Und das kann man nicht oft genug sagen.
Ja, wohl wahr.
Das haben wir schon immer so gemacht, ja. Also die Frage ist halt einfach, um es nochmal ganz platt und bildlich zu gestalten, will man informationsmäßig das wie im Keller oder auf dem Dachboden haben? Oder will man es geordnet im Haus haben?
Oder wie in einer sehr gut strukturierten Bibliothek?
Ja.
Also ich finde das ganz cool, dass du dieses Haus, diese Hausmetapher anbringst, weil lustigerweise, und da warst du ja noch nicht hier, vor Jahren, als wir fokussiert auf vor allem SharePoint- und Premise-Projekte waren, wo auch Collaboration Publishing, wo alles quasi auf der SharePoint- und Premise-Plattform war, da haben wir immer ganzheitliche SharePoint-Strategie-Workshops gemacht und da haben wir auch immer das allererste, was wir den Kunden beigebracht haben, 2 Sachen. Die allerersten Dinge, die der Kunde lernen musste, um den Scope und das, um die Erwartungshaltung halt richtig zu justieren, war SharePoint-Projekte sind Menschenprojekte und keine Technologieprojekte, weil es geht darum, was die Menschen damit machen und deswegen ist es auch eine große Herausforderung und man muss auch viele mit einbeziehen. Und das zweite ist, SharePoint ist kein fertiges Intranet, kein fertiges Projektmanagement, kein fertiges DMS, sondern ein Werkzeugkasten und wir sind die Architekten und im besten Fall bauen wir gemeinsam ein geiles Haus. Aber wenn wir von einem coolen Haus reden, haben ich und du, lieber Kunde, gegenüber mir wahrscheinlich vor unserem geistigen Auge eine völlig andere Vorstellung, was ein geiles Haus ist.
Ja.
Und sich da anzunähern, ist halt wirklich so die Herausforderung. Deswegen ist Agilität auch so wichtig, weil man sich nur Schritt für Schritt annähern kann. Und wenn man ein richtig geiles Hochhaus mit 100 Etagen dann fertig gebaut hat und erst dann einem klar wird, dass das Cottage im Garten hinter mir gereicht und hätte alle meine Bedürfnisse erfüllt, dann ist es zu spät. Das ist halt blöd. Und genau, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Man kann diese Haus- und diese Bauanalogie mit den Werkzeugen, aber auch mit dem guten Fundament beispielsweise oder auch mit dem Design. Jeder hat eine andere Vorstellung von kinderfreundlich oder von modern oder von schick. Also das ist immer subjektiv. Und so ist es auch jetzt noch mit modernen Arbeitsweisen. Was effizient ist oder was sich gut anfühlt, ist immer subjektiv, weil die Leute sind sehr, sehr, sehr stark davon getrieben, was sie gewöhnt sind. Und deswegen ist Change Management so unfassbar wichtig. Und ja, das haben wir immer erzählt und haben immer viel Bildsprache mit Häusern. Und bei technischen Themen, Berechtigungskonzepte etc., haben wir dann auch diese Metapher immer aufgegriffen. Da haben wir gesagt, so Leute, wenn es darum geht, dass die Berechnung ganz komisch machen wollten, weil sie nicht thematisch, sondern auch erstellerprinzipmäßig quasi immer gedacht haben, das ist so eine typische Sache, wir denken immer mit Erstellerprinzip, haben wir denen immer gesagt, so ja, ihr würdet doch auch nicht eurem besten Freund den Haustürschlüssel geben für euer Haus, wenn er ins Kinderzimmer soll, aber da die Kinderzimmertür zuschließen, aber ihm den Schlüssel nur für den einen Aktenschrank im Kinderzimmer geben, den er dann aufschließen kann, aber weiß gar nicht, wie er da hinkommt und muss dann durchs Fenster steigen. Also so ganz komplizierte Sachen und so ist das dann eben technisch, wenn man anfängt, ganz komische Berechtigungsstrukturen zu machen, weil man aus dem nicht immer richtigen Ausgangspunkt oder nicht der immer richtigen Angst heraus agiert und denkt, ich muss ganz viel verstecken, weil sonst können ja andere Leute sehen, was ich mache. Wo es gesetzlich, regulatorisch vielleicht oder wo es vielleicht um große Zielgruppen geht, eine Führungsebene getrennt von den anderen, dass es da Special Informationen gibt, überhaupt gar keine Frage. Es muss immer Berechtigungsstruktur geben, aber sie wird meistens viel zu strikt und viel zu, naja, auch unsinnig durchgedrückt. Und dann ist es halt so, ja, was ist denn, wenn ich einen Teamraum habe oder im Intranet einen Bereich habe und 99% der Informationen, die da drin liegen, sind für genau diese Berechtigungsgruppe und das passt so, aber ich habe einmal im Monat, muss ich einen gewissen Bericht irgendeiner Führungskraft zusenden und ich will aber, dass der da liegt, wie kriege ich das denn hin, dass der nur diesen Bericht dann immer in diesem Bereich sieht? Ich so, gar nicht, ihr müsst mal eure Arbeitsweise überdenken. Ja. Dann gibt es vielleicht einen anderen Kontext, einen anderen Raum, wo das stattfindet, aber nicht da. Trennt die Sachen voneinander und gibt es immer verschiedene Antworten drauf. Und man muss halt wirklich die Arbeitsweise hinterfragen und nicht dieses, naja, ich habe das früher immer so gemacht und das versuche ich jetzt zu übersetzen. Wie es auch immer so schön heißt, ich sage das immer ein bisschen härter, die anderen sagen es immer ein bisschen weicher, aber Informations- und Wissensmanagement ist genauso wie alle anderen Prozesse. Wenn ich das digitalisiere oder überhaupt digital einführen will, dann muss ich aufpassen, dass ich keinen Scheißprozess digitalisiere, denn sonst habe ich einen digitalen Scheißprozess.
Ja.
Ganz wichtig. Heißt also, Wissensmanagement-Projekte sind ganz viel auch Prozessberatung, Informationsberatung und jetzt habe ich eine Fun-Frage für euch, die gar nicht so fun ist, sondern ich glaube, das ist eine Philosophiefrage. Wissensmanagement und Intranet. Wie spielt das zusammen? Ist Wissensmanagement Teil von Intranet oder ist Intranet Teil von Wissensmanagement? Was ist eigentlich das Oberste? Was ist da euer Bild? Was ist so euer persönliches Empfinden?
Gute Frage.
Also ich sehe gerade sehr viele fragende, nachdenkliche Gesichter. Also
vielleicht muss man sich da gar nicht entscheiden. Vielleicht ist es einfach gleichwertig und geht ineinander über und es ist auch kaum voneinander zu trennen. Weil ich brauche ja eine Oberfläche, um an mein Wissen zu kommen. Ich brauche eine Struktur, um an mein Wissen zu kommen. Wie ich jetzt getrieben werde, ob ich über die Kommunikation getrieben werde oder über das, was ich tun muss.
Für mich ist Intranet das Vehikel, um Wissensmanagement betreiben zu können. Weil es gibt ganz, ganz viel Wissen in jedem Unternehmen, in unterschiedlichsten Formen. Und ganz, ganz viel ist natürlich in den Köpfen. Das merkt man besonders bei erfahrenen und älteren Mitarbeitern und das ist dann nicht aufgeschrieben und wenn die dann weggehen, vor Ruhestand oder was für Gründe auch immer, oder sei es auch nur, dass sie mal Langzeit ausfallen, dann merkt man auf einmal, was da alles fehlt und welches Wissen fehlt. Und genau das ist doch, wenn das dann wieder neu aufgebaut werden muss, meine Güte, was, wie ineffizient ist das?
Man, ja, ne?
Also,
das regt mich auch immer voll auf. Genau. Das ist so Verschwendung von, das ist einfach, man könnte schon innovationsmäßig 3 Schritte weiter sein, aber man fängt ja mit den Themen von vor 20 Jahren immer wieder von null an.
Richtig.
Weil man sich nachhaltig gemacht hat.
Genau.
Ja.
Und dass man die Informationen von vor 20 Jahren, sind sie nicht mehr relevant, auch wegschmeißt. Keller aufräumen, bleiben wir beim Haus.
Auch das, ja. Ja. Also wir haben damals dann, als wir das Content-Management-System Intranet eingeführt haben, da haben wir mal eine Umfrage gemacht, wie lange unsere Mitarbeiter und die Kollegen für die Suche nach Informationen pro Tag geschätzt brauchen. Egal, ob sie im Intranet suchen, jemanden anrufen oder wie auch immer. Und bei vielen Kollegen kam raus, geschätzt mindestens 1/4 Stunde bis 1 Stunde.
Boah, 1 Stunde.
So, und wenn man das hochrechnet, wir sprechen dann von 220 Arbeitstagen im Jahr, mal 2000 Mitarbeitern und einen Durchschnittsstundenlohn mal ansetzt, da kam eine astronomische Summe raus. Völlig verrückt, dass das natürlich nicht 1:1 so klar umzusetzen ist, ist klar. Aber das zeigt ja, wenn man da ansetzt und sagt, ich mache das transparent, ich mache die Informationen leicht zugänglich, versuche nicht zu komplizierte Berechtigungsstrukturen zu machen. Und wenn wir über Wissen und Publishing reden, dann sind das unternehmensintern öffentliche Informationen. Man ist ein Unternehmen, man arbeitet aufs gleiche Ziel, auf den gleichen Zweck zu. Alle bringen sich ein, um das Ziel zu erreichen. Das ist eine wirklich große Gemeinschaft.
Dann Vertrauen ist da wichtig.
Vertrauen, ne? Vertrauenskultur ist extrem wichtig. Wenn ich da würde ich doch sagen, wenn ich meinem Mitarbeiter nicht vertrauen kann, dann stimmt da doch irgendwas nicht.
Und wenn sich die Mitarbeiter untereinander auch nicht vertrauen.
Ja, dann stimmt da was nicht.
Und ohne Vertrauen habe ich ja auch keine Eigenverantwortung. Das heißt, um eigenverantwortliche Mitarbeiter zu haben, und die will irgendwie immer jeder, müssen die einen Vertrauensvorschuss bekommen. Und allein durch das Verkomplizieren von Transparenz bei den Informationen für die tägliche Arbeit fängt es ja schon an oder hört es auch auf, ich weiß es nicht, aber das macht es echt schwierig.
Ja.
Heißt das dann, ich muss, bevor ich ein erfolgreiches Intranet-Projekt einführe, inklusive Wissensmanagement, dass ich erstmal meiner Unternehmenskultur schrauben muss?
Es kann sein. Man sollte sie zumindest betrachten. Und man sollte, bevor man
einen
hinterfragen, und das ist auch ganz wichtig, wenn man ein Intranet einführt oder das modernisiert oder whatever, also was auch immer, also das Unternehmen muss sich bewusst sein, was ist das Ziel, was sie mit ihrem Intranet, mit dem Wissensmanagement und mit diesem Arbeitsportaleinstieg erreichen wollen. Und das muss in die Unternehmensstrategie und in die also es muss verankert werden.
Es muss auch vom Management ausgetrieben
werden. Genau, und es muss gelebt werden. Es muss, es muss vorgelebt werden, ganz wichtig.
Ja.
Und es muss dann gemeinsam gelebt werden. Und wenn die Unternehmen oder wenn die Kunden das bedenken und das dann auch wirklich versuchen umzusetzen und in ihre Mitarbeiterschaft tragen, dann hat das auch Akzeptanz.
Und nur dann?
Nur dann.
Nur dann.
Sonst geht's nach hinten los.
Ja. Also dieses typische, hey, lass mal ein Intranet einführen, lieber IT, mach mal.
Das ist nur irgendeine weitere Plattform.
Das ist eine weitere Plattform und ohne Bedeutung bringt sie auch den Mehrwert gar nicht.
Nee, dann kann man es auch eigentlich lassen.
Britta, danke für deine Erfahrung und den Einblick. Fand ich jetzt doch super spannend.
Ja, ich auch. Echt klasse.
Ich glaube, das freut mich. Weitere Folgen zum Thema Change und die Einführung eines Wissensmanagementprozesses definitiv noch anbringen dieses Jahr. Ich habe da auch schon Ideen, wen wir auch noch als Gast einladen können, wo wir konkret gerade wirklich was machen und einen richtig echten Prozess da erarbeitet wurde. Und das ist sehr, sehr, sehr cool. Mal schauen, was wir innerhalb der nächsten Folgen haben. Vielleicht hören wir uns ja auch nochmal wieder mit Britta. Ansonsten freue ich mich auf viele Projekte mit dir zusammen.
Ich mich auch.
Und die Weiterentwicklung von Smartstitch. Und ich würde sagen, das war's erstmal für heute.
Ja, danke Britta, danke Saskia. Klasse, klasse. Man sieht auch so nochmal schön diese Ganzheitlichkeit, wie alles ineinander greift. Ja, finde ich echt top. Ja. Dann würde ich sagen, sage ich auch von meiner Seite nochmal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.